Erst gestern habe ich wirkliche Gewissheit bekommen, dass das, was ich jetzt sage, das ist, was ich sagen möchte. Und ich habe auch Frieden darüber. Und zwar möchte ich für heute Morgen vor allem darüber reden, dass es einfach genügt, in Gott zu sein. Das kann man so leicht sagen, aber es ist sehr viel bedeutend. Unsere Ruhe in Gott zu finden. Und wenn ihr eine Bibel mit habt, schlagt bitte auf Matthäus Kapitel 6. Ein Text für den heutigen Abend aus der Bergpredigt von unserem Herrn Jesus Christus. Matthäus 6 und Vers, lesen wir von Vers 25 an. Wes, hast du den, du hast recorded? Okay. Ich möchte vielleicht den heutigen Abend benennen, wie kann ich sorgenfrei leben? Kann man überhaupt sorgenfrei leben? Soll man als Christ sorgenfrei leben? Schauen wir, was der Herr Jesus dazu zu sagen hat. Matthäus Kapitel 6 und Vers 25. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleider besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Das sind die Worte unseres Herrn Jesus Christus. Und ich nehme an, dass wir alle, die wir hier in diesem Raum sind, die Worte des Herrn Jesus ernst nehmen. Zumindest ernst nehmen wollen. Wenn man über Sorgen redet, dann, wenn ich kann nur von mir aus sprechen. Ich möchte mir aus verzeihen, dass ich viel von mir spreche, von meinem Leben. Aber das ist das Einzige, was ich habe. Und so bin ich limitiert. Aber wenn ich von mir ausgehe, ich sorge mich oftmals sehr viel. Und mein logischer Verstand sagt mir, es ist auch recht zu sorgen, ich muss mich ja sorgen. Also mein logischer Verstand sagt, Hans-Peter, du musst dich sorgen. Nun, Jesus Christus sagt, du musst nicht. Jetzt habe ich eine Entscheidung zu treffen. Folge ich meinem logischen Verstand oder folge ich den Worten Jesu? Mein logischer Verstand, alles, was ich denken kann, sagt mir, ich muss. Jesus sagt hier, du musst dich nicht sorgen. Jetzt kommt es darauf an, nehmen wir das Wort ernst oder nicht? Ich habe eine Entscheidung zu treffen. Und die bleibt keinem von uns erspart. Und es ist eine wunderbare Sache, dass es Tatsache ist, dass wir uns nicht sorgen müssen. Die Sorgen, die wir uns machen, machen wir uns nur von der alten Natur, von uns selbst aus. Das ist nicht von Gott. Von Gott kommt Fürsorge. Und Gott möchte auch, dass du und ich fürsorglich sind. Aber er sagt ganz klipp und klar, sorget euch nicht um morgen. Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Wenn wir glauben, dass Christus in uns ist, dass er bei uns ist, dass er auf uns schaut, warum habe ich dann Angst vor morgen? Dieses Wochenende jetzt, ich könnte mich zu Tode sorgen, wie es wohl wird, wer wohl kommt, was wohl gehört wird. Aber es ist nicht mein Problem. Ich darf es ablegen. Es ist sein Problem. Das Problem, wenn wir uns sorgen, ist, kann vielfalt sein, aber ein Problem kann sein, dass ich nicht an dem Platz bin, wo ich sein sollte. Wenn du weißt, du bist an dem Platz, wo Gott dich haben möchte, dann brauchst du dir nicht zu sorgen. Wenn ich weiß, das hier ist Gottes Platz, Gott selbst hat mich hierher gestellt, dann muss er auch dafür sorgen, dass es klappt. Klappt in seinem Sinne, nicht in meinem Sinne. Wenn ich weiß, ich bin von Gott auf diesen Platz gestellt, wofür sorge ich mich ums Wochenende? Er muss ja die Leute rufen, er möchte die Leute erreichen. Nicht ich. Er muss es auch bezahlen, ich weiß nicht, wo er das Geld hernimmt. Sein Problem. Das ist eine wunderbare Sache, wenn wir uns bewusst machen, ich bin in Gott und ich bin auf seinem Platz durch seine Berufung und durch seine Kraft. Das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt etwas tun möchte, wo ich weiß, das möchte ich, aber es ist nicht unbedingt Gottes Wille, dann musst auch du dafür sorgen, dass es klappt. Darum, wir müssen schauen, dass wir auf dem Platz sind, wo Gott uns haben möchte. Dann ist in alle Probleme nicht mehr deine, sondern seine. Im Matthäus 33 stimmt schon, ist dieser berühmte Vers, den wir alle auswendig kennen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das andere Zeug alles zufallen. So sagt er es hier. Wie können wir lernen, sorgenfrei, das heißt frei von falscher Sorge, zu leben? Und die Antwort gibt uns Jesus Christus hier in diesem Vers, indem wir unsere Prioritäten wieder mal richtig einordnen. Dieser Vers spricht über unsere Prioritäten. Jesus Christus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles zufallen. Hier gibt er uns jetzt die Prioritäten für ein sorgenfreies Leben. Im Sinne Gottes. Wir werden noch mehr darüber sprechen. Sorgenfrei heißt nicht gleichgültig oder unachtsam. Das sind zwei verschiedene Dinge. Nun, das ist ein wichtiger Vers, denn er setzt die Prioritäten klar. Nun, was ist die erste Priorität? Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Erste Priorität. Nun die Frage ist, was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes oder the Kingdom of Heaven, das Himmelreich, kann man vertauschen, hat verschiedene Bedeutungen. Ein Jude würde dir sagen, das Reich Gottes beginnt, wenn in Israel Christus herrscht. Zur Zeit Jesu haben alle darauf gebocht und gewartet, dass Jesus Christus auf den Königstuhl sich setzt und das Reich regiert. Das Reich Gottes ist sicher auch im Himmel. Das Reich Gottes wird auch sein im tausendjährigen Reich. Aber das Reich Gottes kann man mit einem Satz ganz klar formulieren, was es ist. Das Reich Gottes ist ganz einfach die Sphäre, wo Gott regiert. Oder, um das Wort Sphäre zu vermeiden, der Bereich, wo Gott regiert. Da ist das Reich Gottes zu Hause. Wenn Gott irgendeinen Bereich regiert, dann haben wir das Reich Gottes. Und wir wissen ja, im Lukas 17 gibt uns Jesus eine ganz andere Definition vom Reich Gottes. Weder in Israel, noch im tausendjährigen Reich, noch im Himmel. Lukas 17 und Vers 20. Auch diesen Vers kennen wir alle, weil wir ihn sehr viel gebrauchen. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt denn das Reich Gottes? Da haben wir die Frage, wann regierst du endlich? Dann sagte Herr Jesus, er antwortete ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch oder mitten in euch. Im Englischen, the kingdom of God is within you. Hier hat Jesus eine ganz andere Dimension vom Reich Gottes. Er sagt, ich spreche nicht von Israel, nicht hier, ich sage nicht hier, ich sage nicht dort, auch nicht da oben. Das Reich Gottes ist mitten in euch drinnen. Und damit sagt Jesus, ich möchte, dass ich dich regieren kann, dann haben wir Reich Gottes auf Erden. Wir beten es jeden Sonntag. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Welches Reich? Was beten wir jeden Sonntag? Dass das Reich Gottes, seine Regierungsgewalt sich hier auf Erden ausbreiten kann. Das heißt, dass Menschen sich öffnen und Jesus einen Bereich geben, in dem er herrschen kann. Das ist Reich Gottes, der Bereich, wo Gott herrscht. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Übrigens 7-mal lesen wir das im Neuen Testament. Das sollte uns wach machen. Wann immer du etwas 7-mal liest oder hörst, das ist speziell. 7-mal lesen wir im Neuen Testament. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Er möchte in euch wohnen. Gott möchte Wohnung machen in deinem Leib, in meinem Leib. Das ist Reich Gottes, wenn er regieren kann. Oder Paulus beschreibt es so im 2. Korinther Kapitel 4, Verse 5 bis 7. Da beschreibt Paulus unseren Leib als ein Gefäß. 2. Korinther 4, Verse 5 bis 7. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn. Uns aber als eure Sklaven um Jesu willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz, Jesus Christus, in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus euch. Paulus beschreibt hier seinen Leib, seine Person als ein irdenes Gefäß, als eine Vase hier auf Erden, die gefüllt sein muss von der Erkenntnis, von der Kraft Gottes. Und wisst ihr, was schön ist auch dabei? Er beschreibt ein irdenes Gefäß und er sagt im Vers davor, er ist es, der in unserem Herzen aufgeleuchtet ist. Stell mal eine Kerze in ein Gefäß hinein, in ein Tongefäß. Wie viel vom Licht siehst du? Gar nicht viel. Weißt du, wann du anfängst, Licht zu sehen? Wenn das irdene Gefäß zerbricht. Je mehr es zerbrochen ist, desto mehr Licht kann scheinen. Das ist auch das Bild. Ein Christ, der viel leidet, hat viel zu sagen. Ein Christ, der durch viele Dinge durchgegangen ist, der leuchtet, weil sein Gefäß zerbrochen worden ist, weil das Licht, das in uns ist, scheinen kann, leuchten kann. Das ist auch die Bedeutung vom Leiden als Christ, unter anderem. Wir müssen uns nun immer fragen, egal wie lange wir gläubig sind, wie sieht es mit uns aus? Wo stehen wir? Hat Jesus Freiheit, unser Gefäß zu füllen? Hat Jesus Freiheit, unser Gefäß auch zu brechen, so wie es ihm gefällt, damit seine Kraft aus uns leuchten kann? Wie Paulus gesagt hat, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei, nicht von uns. Nicht im Gefäß liegt die Kraft, in der Fülle des Gefäßes liegt die Kraft. Und das muss nach außen. Also erstens sagt Jesus, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das heißt, kümmere dich zuerst einmal darum, dass Gott die Möglichkeit hat, dich zu regieren. Damit Gott in deinem Leben einen Bereich hat, den er regieren kann, dann kommt das Reich Gottes. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und das Zweite, und seine Gerechtigkeit. Was heißt das nun? Was heißt Gerechtigkeit? Man könnte lange darüber reden, aber Gerechtigkeit mit einem Wort gesagt heißt, wenn man recht ist vor Gott. Wenn ein Mensch gerecht ist, einen gerechten Menschen, siehst du das an. Denn ein gerechter Mensch bringt Früchte hervor. Schlag mal auf Philipper Kapitel 1. Da spricht Paulus genau von dieser Frucht, die aus der Gerechtigkeit kommt. Lesen wir Philipper 1 und Vers 9 an. Und da spricht Paulus sein Gebet. Ich liebe die Gebete, die Paulus gesprochen hat in den Briefen. Kann man so viel lernen, wie er gebetet hat. Für uns auch, wie wir beten sollen heute. Philipper Kapitel 1, Vers 9. Und um dieses bete ich, also Paulus betet, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht. Damit ihr prüft, worauf es ankommt. Damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Und jetzt hört zu. Erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Die Frucht der Gerechtigkeit. Das ist das sichtbare Merkmal eines Menschen, der gerecht ist. Und wie wird diese Frucht bewirkt? Durch Jesus Christus. Wenn wir unser Leben, unseren Bereich Gott öffnen zu regieren, dann hat er die Freiheit, die Früchte der Gerechtigkeit hervorzubringen. Sie werden aus ihm gewirkt, nicht aus uns. Und wisst ihr, kennt ihr diese Früchte, die gibt es da? Ich glaube, wir haben keine hier, hoffentlich. Ich habe die schon öfter gesehen, so Dekorationsfrüchte. Gibt es manchmal so schöne Schüsseln und da sind Bananen, Äpfel, aber die sind Keramik oder Plastik oder was immer. Die schauen wunderschön aus. Gewaltig, die glänzen schöner wie eine richtige Frucht. Das Problem ist nur, wenn du reinbeißt, hast du keine Zähne mehr oder so weit kommst du wahrscheinlich nicht. Gell? Hoffentlich. Das ist Frucht vom Menschen gemacht. Sieht fast gleich aus, ist aber unecht. Die echte Frucht ist die, die von Gott gewirkt wird. Wenn er wirken kann, in und durch unser Leben. Das ist die Frucht der Gerechtigkeit. Schlag noch auf einen letzten Vers im Jesaja 32. Einer meiner liebsten Verse. Ich habe viele liebste Verse, das ist einer von denen. Jesaja 32. Vers 17. Schauen wir, was die Gerechtigkeit bewirkt. Jesus hat gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und zweitens nach seiner Gerechtigkeit. Was geschieht, wenn ein Mensch sich nach Gerechtigkeit Gottes sehnt? Nach seiner Kraft, nach seinem Wirken und sich zur Verfügung stellt. Dann passiert Folgendes. Jesaja 32, Vers 17. Und das Werk der Gerechtigkeit, das heißt die Auswirkung der Gerechtigkeit, wird Friede sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. Ein schöner Vers. Was ist das Werk der Gerechtigkeit? Friede. Was ist der Ertrag der Gerechtigkeit? Ruhe. Und was ist noch der Ertrag der Gerechtigkeit? Sicherheit für ewig. Wir haben am Anfang davon gesprochen, wie kann ich ein sorgenfreies Leben führen? Sorgen, die mich zerreißen, die mich zermürben, die mich einnehmen, die mich belasten. Jesus sagt, wie wir das tun können. Setzt eure Prioritätenliste wieder richtig. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Öffne dich, damit Gott dich regieren kann. Und zweitens nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wirst du etwas erfahren, nämlich Friede, Ruhe und Sicherheit. Ja, hallo Sigi. Vers 18 ist auch noch ein schöner. Komm rein. Hallo. Dann wird mein Volk wohnen an einer Wohnstätte des Friedens und in sicheren Wohnungen und an sorgenfreien Ruheplätzen. Ist das nicht schön? Wo werden wir wohnen? An sorgenfreien Ruheplätzen. Wann werden wir da wohnen? Wenn wir wieder neu lernen, ganz frisch, ganz egal wo du stehst, unsere Prioritäten recht zu setzen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann kommen diese anderen Dinge, um die du dich dauernd mühst, sorgst, abplagst, zerreißt. Und es ist eine wunderbare Wahrheit. Es war schön, ich bin gerade vor 3 Tagen aus Brasilien zurückgekommen, war in Rio, da ist so eine Straßenkinderarbeit, ich werde euch noch mehr darüber berichten. In Rio geht nicht alles wie bei uns, aber da muss man den Flug wieder reservieren, den Rückflug, und da hat niemand abgehoben. Und auf jeden Fall war ich halt nicht, ich kam dann zum Flughafen und ich musste nach Hause eigentlich, weil wir eben das hier haben, da war einiges zu organisieren. Und am Tag davor hat mir die Therese, die drüben mir schon gesagt, wahrscheinlich kann ich nicht mitfliegen. Aber ich denke, das ist auch blöd, ja. Was mache ich da wohl, gell? Und da fängt man sich an zu sorgen. Und dann habe ich Philipper 3 gelesen, Philipper 4. Da steht was Ähnliches, schlage ich jetzt nicht auf. Da sagt Paulus, don't be anxious about anything. Sorget euch um nichts. Ich habe mich so gedacht, was sorge ich mich? Wenn ich morgen fliege, danke Herr. Wenn ich nicht fliege, auch danke. Dein Problem, nicht meins. Und das ist nicht etwas geistlich-theoretisches, das ist etwas ganz Praktisches. Und ich wusste nächsten Tag, was ich predigen soll in der Kirche. Ich hatte Frieden, Freude. Ich bin sogar geflogen. Wisst ihr, das ist nicht geistlich, das ist nicht da oben. Das ist ganz praktisch im Alltag, was Jesus uns sagt. Und es funktioniert, wenn wir nur ganz neu lernen, das Wort Gottes wirklich ernst zu nehmen. Und wenn Jesus sagt, sorge dich um nichts, und dein logischer Verstand sagt, du musst dich sorgen, dann hast du die Wahl, wem du mehr vertraust, deinen logischen Verstand oder Jesus Christus. Wenn du deinem logischen Verstand mehr vertraust, dann musst du auch mit den Konsequenzen deines logischen Verstandes leben. Wenn du Jesus mehr vertraust, dann darfst du in der Ruhe, im Frieden und in der Sicherheit an sorgenfreien Ruheplätzen wohnen, wie es hier im Jesaja 32 beschrieben ist. Und das ist mein Gebet für dich und für mich, nicht nur jetzt für diese Tage, sondern darüber hinaus, für unser Leben zu Hause im Alltag, dass wir lernen, Gott ernst zu nehmen, in ihm ruhen. Wir werden auch morgen Vormittag noch mehr darüber sprechen. Und lernen, dass Gott, es reicht, Gott zu kennen. Es reicht für ein ganzes Leben und für eine Ewigkeit. Wollen wir noch beten? Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für deine großen Zusagen. Und vor allem danke ich dir, dass sie tatsächlich funktionieren. Dass wir aus der Kraft des Heiligen Geistes wirklich diese Dinge wie Ruhe und Frieden erfahren dürfen, wenn wir nur lernen, dein Wort ernst zu nehmen. Ja, ich danke dir so sehr für deine Liebe. Ich danke dir, dass du uns immer wieder durchträgst, gerade da, wo wir so untreu sind, wo wir so wenig Vertrauen haben, wo wir so kleingläubig sind. Aber Herr, du weißt auch darum Bescheid. Danke, Herr, dass du dich ein für alle Mal entschlossen hast, uns zu lieben. Nicht, weil wir liebenswürdig sind, sondern weil du uns ganz einfach lieb hast. Und doch, Herr, möchten wir lernen, in rechter Weise mit dir zu leben. Wir wollen lernen, dir ein Recht zu geben, uns zu beherrschen, damit das Reich Gottes sichtbar wird in dieser Welt. Wir wollen lernen, aus deiner Kraft, Herr, in der Gerechtigkeit Gottes zu wohnen und die Frucht der Gerechtigkeit zu genießen. Danke, lieber Herr, für diese Zeit jetzt, und ich befehle dir diese lieben Menschen an, in deine Hand. Amen.